Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und als ich mich gedanklich so ein bisschen auf die heutige Ausgabe versucht habe einzustellen, fiel mir ein alter Gassenhauer von The Who ein. Das Lied heißt, die Älteren werden sich erinnern, There Ain't No Cure for the Summertime Blues. Auf Deutsch sinngemäß, es gibt einfach keine Heilung, keine Linderung, wenn man den Sommerblues hat. Ja, und wenn man Borussia Dortmund gesehen hat, bei Borussia Mönchengladbach, dann kann man sich, obwohl es natürlich noch nicht ansatzweise Sommer ist, dem Eindruck nicht verschließen, dass je näher der Sommer rückt, je näher das Saisonende rückt, umso, wie soll ich sagen, uninspirierter die Mannschaft von Niko Kovac wirkt. So war es zumindest bei dieser 0-1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen. Und da kann man schon sagen, dass da einer oder anderer aus der Mannschaft mit den Gedanken nicht so ganz bei der Sache war. Manni, du bist noch ganz bei der Sache, ne? Hallo?
Ich bin auf jeden Fall bei der Sache. Hallo, Olli. Ich bin auf jeden Fall da. Aber
das war aber eine lange Pause jetzt, bis du geantwortet hast. Ich hatte jetzt echt Angst.
Nein, alles gut. Ich habe hier bestes Netz, was natürlich nicht ganz selbstverständlich ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche schon angekündigt habe. Ich bin ja auf Kurzurlaub sozusagen und sitze hier, ich beschreibe euch das Ganze mal, in meinem kleinen schnuckeligen Van. Das ist so ein kleiner T4 VW-Bus, den hatte ich mir ausgebaut und mit dem bin ich hier in Südtirol etwas unterwegs und da sitze ich hinten auf meinem kleinen, aber schicken, zusammengeschusterten Bett. Ich merke gerade auch, obwohl wir jetzt erst bei knapp 2 Minuten sind, dass es wahnsinnig warm hier drin wird, aber für die Ausgabe soll es auf jeden Fall reichen und natürlich haben wir auch gesagt, müssen wir das natürlich auch, wenn ich mal ein paar Tage raus bin, weitermachen und eine neue Folge aufnehmen, weil zu besprechen gibt es ja allemal.
Genau.
Einiges, Olli, und auch wenn du schon, du hast es ja eigentlich schon total treffend angesprochen, ne? Der Blues ist zurück, da bin ich einmal nicht da. Eigentlich dachte ich ja nach letzter Woche, nach diesem Freiburg-Spiel, die Saison wird jetzt ruhig ausklingen. Denkst du? Nicht also, so der Fall.
Nee, also ja, ruhig ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Also wenn man die Performance des BVB da gesehen hat, es war fast schon ein bisschen zu ruhig. Irgendwann, Manni, keine Ahnung, wenn uns keiner mehr hören will mit der Dortmund-Woche, was wir nicht hoffen, uns nicht wünschen, auf keinen Fall, im Gegenteil, unser Herzblut steckt in diesem Projekt. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Aber wenn es mal richtig hart auf hart kommt, dann mache ich mit dir mal einen Reisepodcast. Dann kannst du von deinen Erlebnissen erzählen, bis in Slowenien gerade, ne? Ist schön, ne? Also wir wollen nicht ins Detail gehen, wir reden über den BVB, aber kleinen Eindruck, lass uns mal reinschnuppern.
Ja, also wie gesagt, 1A-Wetter ist wirklich überraschenderweise sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das hatte die jetzt auch am vergangenen Wochenende. Von daher kann ich mich davon gar nicht so abheben. Es ist wunderschön. Ich war erst in der Toskana über das Wochenende. Da hat ein sehr guter Freund von mir noch seinen 30. Geburtstag gefeiert. Da musste ich natürlich auch noch einen Abstecher hinmachen, was aus Köln tatsächlich eine halbe Weltreise gefühlt schon war. Aber das war es auf jeden Fall wert. Und jetzt dachte ich mir, kann ich nicht sofort wieder zurück nach Köln sausen und lass es mir hier noch ein bisschen gut gehen. Und deshalb gab es für uns so ein paar Zwischenstopps. Jetzt gerade kurz vor Bozen. Morgen geht's dann noch richtig rein in die Dolomiten. 3 Zinnen, wenn euch das was sagt. Wunderschöne Berglandschaft. Da geht's dann noch ein bisschen wandern. Und dann geht's Ende der Woche auch schon wieder zurück. Aber ja, die kleine Verschnaufpause gönne ich mir im Saisonendspurt, auch wenn, ich will jetzt keinen Namen nennen, der ein oder andere Kollege mich schon kontaktiert hat und hat gesagt, super, Schalke steigt auf beim BVB Benz und du als Westreporter bist im Urlaub. Ich hoffe, ihr da draußen verzeiht mir das.
Nein, also sagen wir mal so, man kann einiges über Manni sagen, aber er ist ein Arbeitstier. Also der hat die Saison richtig durchgekeult. Das muss man wirklich auch mal neidlos anerkennen.
Dankeschön, Olli.
Bisschen neidisch machen mich diese Urlaubsschilderungen ja schon, aber irgendwann wird es dann auch mal für mich soweit sein. So, jetzt zurück in die harte Realität, in die harte schwarz-gelbe so. Realität.
Was war da los, Olli?
Ja, was war da los? Ich würde dich gerne mal zu Beginn mit einer These konfrontieren. Bin mal gespannt, ob du dem zustimmst oder nicht. Das war aus Sicht der Anhänger von Borussia Dortmund alles andere als erbaulich, was die Mannschaft von Niko Kovac da im Borussia-Park am Niederrhein abgeliefert hat. Aber es ist nun mal so, und jetzt kommen wir zu meiner These. Gegen Ende einer Saison gibt es zwei Arten von Mannschaften. Die, für die es noch um etwas geht, sei es in einem Meisterschaftskampf, wobei das ja in Bezug auf die Bundesliga Science Fiction zu sein scheint, gibt's ja in der Regel nicht. Aber immerhin, Kampf um internationale Plätze, haben wir ja letztes Jahr auch mit dem BVB erlebt, diese Aufholjagd auf die Champions League-Ränge. Da hatte die Mannschaft einen ganz, ganz anderen Approach als derzeit. Und dann gibt's natürlich auch noch den Abstiegskampf und Borussia Mönchengladbach, sagen wir mal so, sie waren jetzt nicht unbedingt in akuter Abstiegsgefahr, aber sie mussten einen letzten Schritt noch gehen. Und zum anderen gab es in Gladbach vorher eine Mitgliederversammlung, wo es sehr, sehr viel Kritik am Trainer gegeben hat, an der Vereinsführung und vor allen Dingen auch an den Spielern. Also die standen zu Hause, wie soll ich sagen, unter Druck, hatten auch eine gewisse Bringschuld. So, und dann trafen die auf einen Gegner wie den BVB, für den es rein tabellarisch ja um nichts mehr geht. Zumindest es gibt keine richtig ja stimulierende Geschichte für Borussia Dortmund, für die Spieler mehr. Natürlich, klar, man kann sagen, dass sich an dieser Vizemeisterschaft, dazu wird es ja wahrscheinlich ohnehin kommen, das ist noch ein Ziel. Man kann auch davon sprechen, dass man natürlich gegenüber den einigen Anhängern was bringen muss. Aber sie gehen dann häufig, und das betrifft ja jetzt nicht nur den BVB, diese Mannschaften, für die es dann wirklich um nicht mehr viel geht zum Saisonende, die gehen dann häufig mit, sagen wir mal, einer Attitüde auf den Platz zu sagen, ja, wir versuchen hier Fußball zu spielen, aber wenn ich dann merke, der Gegner spielt 1-1 über den kompletten Platz, der Gegner will es einfach mehr, dann kommen halt solche Leistungen dabei raus. Ist so, kann man beklagen, aber ich finde, es ist einfach so.
Ja, es war auf jeden Fall so. Ich muss da noch mal einmal kurz einhaken. Also die Gladbacher sind für mich mit die Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison, die mich am meisten enttäuscht hat. Ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, war auch auf dieser Mitgliederversammlung und da brodelt schon ordentlich im Verein an allen Ecken und Enden. Viele Fans befürchten, dass der Verein spätestens nächstes Jahr in die zweite Liga absteigt, dass man dann irgendwo in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Und es war jetzt auch nicht immer so, dass Gladbach immer dann, wenn sie mussten, abgeliefert haben. Also ganz im Gegenteil. Die haben einen wahnsinnig schwachen, sehr destruktiven, defensiven Fußball immer gespielt in den Spielen zuvor. Und da war für mich eigentlich klar, dass der BVB dieses Spiel auch in Gladbach, auch in der aktuellen Situation gewinnen wird. Dann erinnern wir uns zurück, gerade nach diesem Spiel, ja, nach diesem überzeugenden Spiel gegen Freiburg, wo man gesagt hat, naja, wenn man das nicht gewonnen hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen brenzlig geworden. Mhm. Von der Stimmung her haben wir auch drüber gesprochen. Dann haben sie das so überzeugend gewonnen. Und dann reist du dann nach Gladbach, weißt, was auch in den Spielen zuvor gegen Hoffenheim, Leverkusen passiert ist, wo du eben nicht diese Schärfe hattest. Und dann fällst du wieder in dieses alte Muster zurück. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Du sagst, es geht nicht mehr um so viel für die Spieler. Ich finde eigentlich, dass es um sehr, sehr viel geht. Es geht um, also zum einen um eine gute Stimmung, die du dann über den Sommer hinweg in die nächste Saison tragst. Und es geht auch für jeden einzelnen Spieler oder für sehr viele der Spieler um eine WM-Teilnahme oder um ein gewisses Standing bei der WM dann vielleicht auch zu haben in ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Und dass du dann ja jetzt 3 aus den letzten 4 Spielen verlierst und das eben nur aus dem Grund, weil, und das hat Niko Kovac ja auch immer wieder gesagt in den Spielen, weil einfach die andere Mannschaft viel, viel schärfer war, dann finde ich das schon bedenklich. Ja, Vizemeisterschaft werden sie wahrscheinlich trotzdem einfahren. Ich kann mich als, oder wenn ich Fan wäre von Borussia Dortmund, würde mir das schon gehörig gegen den Strich gehen, sage ich dir, wie es ist.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das gut finde. Ich habe nur gesagt, dass es dieses Phänomen in schöner Regelmäßigkeit gegen Saisonende bei Mannschaften, für die es tabellarisch nicht mehr um allzu viel geht, immer wieder zu beobachten gibt. Und das ist dann natürlich auch nochmal, wenn man jetzt natürlich sagt, ja, aber gegen Freiburg beispielsweise zu Hause, das war eine sehr konzentrierte Vorstellung und dann ja auch vom Ergebnis her am Ende ein klarer, ein ungefährdeter Sieg, ja. Aber es ist dann natürlich emotional nochmal ein Unterschied, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Zu Hause, und deshalb glaube ich auch, sollte man jetzt aus diesem Gladbach-Spiel nicht unbedingt einen Rückschluss jetzt auf das kommende Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Frankfurt, das ist ja unwiderruflich dann das letzte Heimspiel in dieser Saison, ziehen, da wird sich die Mannschaft dann auch wieder anders präsentieren, zumindest von der Herangehensweise, von der Körpersprache, von der Körperspannung her, da bin ich mir relativ sicher. Nur diese Phänomene gibt es nun mal immer wieder und Profis werden letztendlich nicht, sagen wir mal, diese übergeordneten Ziele, die natürlich und völlig zu Recht vom Verein aus formuliert werden und die völlig zu Recht auch von den Fans als Anspruch an die Mannschaft gestellt werden. Es ist wichtig, sich gut zu verabschieden. Es ist wichtig, dass wir dann alle am Saisonende mit einem guten Gefühl auseinandergehen. Und diese Stimmung könnte ja möglicherweise dann auch reingezogen werden in die kommende Saison.
Absolut.
Das kriegst du in die Köpfe der allermeisten Profis nicht mehr rein. Es gibt da Ausnahmen, definitiv. Und das war auch bemerkenswert beispielsweise. Gregor Kobel hat gesprochen in Mönchengladbach und hat sehr, sehr klare Worte, auch sehr deutliche Kritik formuliert an der Herangehensweise der Mannschaftskollegen. Ich habe einen kurzen O-Ton hier vorbereitet. Wir können da ja mal reinhören, was er gesagt hat.
Es macht den Eindruck. Kann man sicher diese Schlüsse ziehen, wenn man die Resultate anguckt. Ich glaube, so wie ich die meisten kenne, eigentlich nicht. Ich denke, wir alle haben einen Vertrag unterschrieben für die ganze Saison, ne? Und nicht nur für 31 Spiele. Von daher, jedes Mal, wenn du das Trikot anziehst, müssen wir auch angesichts dessen performen. Ich glaube, das weiß aber auch jeder. Ich glaube, das ist offensichtlich.
So, das war mal Klartext vom Schweizer Keeper von Borussia Dortmund, der da relativ deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er das überhaupt nicht akzeptieren kann, wie, sagen wir mal, mehr oder weniger fast alle seiner Mannschaftskollegen da in diese Partie hereingegangen sind. Und das ist er tatsächlich auch. Und da bin ich vollkommen bei dir. Das Schlimme, kann man fast schon sagen, von der Wirkung her, es war von Anfang an so. Also die erste Halbzeit beispielsweise, du hast offensiv von Borussia Dortmund überhaupt nichts gesehen und Kobel hat dann wirklich auch mal den Finger auf die Wunde gelegt. Ich zitiere ihn jetzt nochmal. Ich denke, wir alle haben einen Vertrag für die ganze Saison unterschrieben und nicht nur für 31 Spiele. Ich finde, jedes Mal, wenn du das Trikot anziehst, dann müssen wir auch performen. Und das, muss man sagen, war nicht der Fall, Manni. Und Kovac
außer
war auch,
bei Gregor Kobel.
Außer bei Gregor Kobel, der natürlich auch sauer war in eigener Sache, weil er hätte sozusagen 2 Rekorde einstellen können. Hat ja 14 Mal in der laufenden Saison zu 0 gespielt. Und Er bleibt allerdings jetzt nach wie vor auf Platz 2, nämlich hinter gleich zwei anderen BVB-Keepern. Einmal Roman Weidenfeller, der hat 15 Mal pro Spielzeit zu Null gespielt. Und einmal auch Roman Bürki, dem ist es auch 15 Mal gelungen. Und das hat ihn schon, er ist sehr, sehr ehrgeizig, Gregor Kobel, geärgert.
Ja, völlig zu Recht. Und er selbst hat ja, sehr, sehr gut gespielt, war für mich der beste Dortmunder auf jeden Fall an dem Abend. Und er ist es, finde ich, in der Saison für meinen Geschmack ein bisschen zu oft. Also er darf immer gut halten. Ja, und ich finde, in der Saison hat er tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Aber auch in den Phasen, wo der BVB punktetechnisch nie so wie jetzt auf der Höhe war, war er häufig der beste Mann. Und wenn der Torwart der beste Mann ist, ihr wisst alle, dann sagt das schon sehr, sehr viel über die Art und Weise des Spiels aus.
Also es ist auch so, dass, ich meine, Borussia Dortmund hat ja in der laufenden Saison, selbst wenn die Einstellung in den Spielen top war, äußerst selten ein offensives Feuerwerk abgebrannt. Und wenn du dann aber derartig verhalten agierst, wie in Mönchengladbach, wenn du dir tatsächlich da auch gerade in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen lässt, wenn du sozusagen den zweiten Bällen überhaupt nicht hinterhersetzt, dann hängt deine eigene Offensivabteilung natürlich völlig in der Luft. Und dann kommt es zu sowas wie in der ersten Halbzeit, wo nach vorne hin wirklich gar nichts geht. Und dann muss man sagen, Serhou Guirassy, hat er überhaupt mitgespielt da im Borussia Park? Von ihm war überhaupt nicht zu sehen. Maxi Bayer war demgegenüber auch dann noch deutlich ein Stück bemühter, logischerweise etwas andere Position. Der kann sich dann häufiger auch mal die Bälle von hinten holen, aber auch ihm ist ja gar nichts gelungen, weil es leidet natürlich auch, wenn du die Einstellung nicht mitbringst, die richtige Attitüde nicht an den Tag legst, dann leidet natürlich auch das Spielverständnis untereinander und dann geht dann irgendwann gar nichts mehr. Und so war es dann in Mönchengladbach auch.
Ja, also ich fand, er hat es ja direkt mit Franco Noir zu tun und ich fand, mit dem hat er schon sehr, sehr Probleme. Ich weiß, oder wir wissen es alle, es ist nicht hundertprozentig seine Position, hat es aber in der Saison eben auch schon sehr, sehr gut gespielt auf dieser linken Schiene. Von daher, ja, war auch nie sein Tag. Ich finde auch jetzt, man merkt einfach enorm, wie Felix Metscher der Mannschaft fehlt. Niko Kovac hat auch gesagt, das darf kein Grund sein, weil wir genug andere Spieler haben, Sabitzer, Bellingham, eben, die dann eben auf der Sechserposition waren, aber, und das hatten wir letzte Woche ja auch schon mal angesprochen, Bellingham ist einfach ein komplett anderer Spieler, wenn er Felix Metscher neben sich hat. Der gibt ihm so eine Sicherheit, da kann er viel besser sein Spiel, seine Stärken ausspielen und das kann er neben Marcel Sabitzer nicht und das oder nicht so in der Art und Weise und das hat dieses Spiel, dieses Gladbach-Spiel einfach, fand ich, wieder sehr, sehr gut gezeigt.
Es ist definitiv kein Spiel gewesen, was sagen wir mal, in irgendeiner Art und Weise jetzt durch spielerische Mittel, die ja sowieso nur sehr begrenzt bei Borussia Dortmund in dieser Saison zum Vorschein kommen und die natürlich auch noch durch das Fehlen von Metscher, dem Strategen, so nenne ich ihn einfach mal, zusätzlich noch ein bisschen eingeschränkt waren. Da musst du halt, wenn du da ein gutes Ergebnis mitnehmen willst, kannst du dich nicht nur auf dein Glück verlassen. Fiel ja relativ spät, 88. Spielminute dann dieses 1:0 für Gladbach nach einem wirklich tollen Pass davor, von Rocco Reitz.
Absolut. Hatten davor natürlich schon auch echt viele Möglichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, also sagen wir mal so, wenn es ein Punkt gewesen wäre, wäre es am Ende fast ein unverdienter Punkt für den BVB gewesen. Und was positiv stimmt, nach diesem gebrauchten, sagen wir mal, Sonntagnachmittag, es ging ja auch schon schlecht los, ne? Der BVB kam sehr, sehr spät an am Borussia Park. Es war eine Autobahnzufahrt gesperrt. Und als sie dann
warst du pünktlich, Olli?
Ich war pünktlich, war extrem früh da, bin gut durchgekommen, weil Gladbach ist irgendwie, was An- und Abreise angeht, für mich das Horrorstadion der Liga.
Schlimm, schlimm.
Deshalb bin ich da eigentlich immer rechtzeitig da, bemühe mich zumindest darum. Diesmal hat es gut geklappt, beim BVB hat es dann auch nicht geklappt und Ich habe Niko Kovac, als wir uns verabschiedet hatten, dann gesagt, ich sage jetzt, seht aber zu, dass er wenigstens glatt durchkommt auf dem Heimweg. Und er sagte, ich hoffe. Aber er sagte, manchmal ist das halt so, das, was sich vorher schon ereignet hatte, nämlich diese Verspätung, wo man dann auch die richtige Route wohl nicht gefunden hat, das war schon ein bisschen konfus und das hat sich dann halt nahtlos auf dem Platz während des Spiels fortgesetzt. Aber was gut ist und was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt dann im Hinblick auf den kommenden Freitag, dass es ein Heimspiel ist und dass die Jungs sich bewusst sein dürfen, dass sie sich mit solch einer Leistung nicht verabschieden dürfen von den eigenen Fans. Und B, dass Kovac echt sauer war, der war angefressen. Das merkte man, der war auch nicht mehr gewillt, was er ja in der Regel tut, auch nach Niederlagen, seine Spieler zu schützen, sondern er wollte auch, dass die seinen Unmut zu spüren bekommen.
Wir haben dir eigentlich die zwei Youngster gefallen, Inacio und Reciani, beide von Beginn an gespielt. Inacio war übrigens laufstärkster Spieler auf dem Feld.
Ja, war okay, fand ich tatsächlich. Also richtig überzeugend hat keiner, der das gelbe Trikot, Kobel trägt ja kein gelbes Trikot, der da auf dem Platz gestanden hat, auf mich gewirkt. Aber ich fand, dass Reggiani einige starke Szenen auch in der ersten Hälfte gehabt hat. Also er hat auch ein paar Fehler gemacht, aber es gab eine Szene, scharfe Hereingabe, glaube ich, auch von Honorat, von der rechten Seite auf Tabakovic, auf den langen Pfosten. Und da schafft er es noch. Und das zeigt mal, was der auch drauf hat, dass er ein gutes Gespür hat, wie er da noch seinen Körper zwischen Ball und Tabakovic gebracht hat, sodass der da nicht mehr richtig kontrolliert in den Abschluss gehen konnte. Also ja, das sind unabhängig jetzt mal von dem Gladbach-Spiel, glaube ich, so die positiven Aspekte der letzten Wochen. Die jungen Leute kriegen immer mehr Spielzeit. Ich glaube, für Reggiani war es schon der vierte Einsatz mittlerweile. Also sie kommen immer mehr in so eine gewisse Sicherheit hinein, die sie auch brauchen. Das sind wichtige Minuten für sie. Sie lernen auch im Hinblick auf die Zukunft. Und ich bin relativ hoffnungsfroh, was dann die weitere Entwicklung angeht. Wenn die dann eine komplette Vorbereitung mit den Profis absolvieren können, dann gibt das ihnen natürlich zusätzlich nochmal Sicherheit. Und Niko Kovac weiß natürlich mittlerweile auch, was er an ihnen hat. Und da gab es ja auch so ein paar Zweifel, ob Kovac jetzt so der richtige Trainer ist, um junge Leute einzubauen. Ich glaube, wenn du diesen Trainer überzeugst im Training und er dich dann auch stellt, dann ist es auch ein Trainer, der dich dann nicht sofort fallen lässt, wenn du dann mal ein, zwei schlechte Spiele hintereinander haben solltest, dann wirst du natürlich deinen Platz in der Startelf wieder verlieren. Könnte ohnehin schwer werden, wenn dann ja neue Konkurrenz immer noch dazukommen wird. Aber dann wird dieser Trainer dich nicht vergessen, sondern dann wird er weiter dranbleiben, dich auch weiter antreiben. Und ich glaube, auch das ist etwas, was ein junger Spieler braucht.
Und die werden auch noch in der nächsten Zeit ihre Minuten bekommen, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn Niko Kovac sie da ja einmal sieht, was er an ihnen hat, dann fördert er das auch und dann steht er auch hinter den Spielern, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft und auch die Knicke in der Karriere werden noch kommen. Aber ich glaube, auch da ist Niko Kovac auf jeden Fall der Richtige. Olli, wenn wir vielleicht bei Niko Kovac bleiben.
Ja.
Jetzt hast du das Spiel gegen Frankfurt schon angesprochen. Dann geht es noch gegen Bremen. Es ist mehr als nur ein Spannungsabfall. Ich bin davon überzeugt und ich glaube, Olli, du auch, wenn der BVB jetzt noch zweimal verlieren sollte oder vielleicht jetzt kein Spiel mehr gewinnen sollte, geht man schon mit einem schlechten Gefühl in diese Sommerpause, trotz Vizemeisterschaft dann vermutlich am Ende. Und das heizt natürlich schon auch ein bisschen Spekulationen an. Ne? Zum einen braucht es dann natürlich Verstärkungen, dann wird sich wahrscheinlich auch Ole Boog nochmal genau hinterfragen, passt der oder der Spieler auch wirklich zum Verein, ist das der Spieler, der uns weiterbringt? Und natürlich, und das gibt es ja auch jetzt schon, das gab es auch schon nach diesen zwei Niederlagen da gegen Leverkusen und Hoffenheim, wird es dann natürlich auch wieder Kritik an der Art und Weise, wie der BVB Fußball spielt, geben. Und dann ist natürlich auch wieder Niko Kovac nicht weit bei dieser Kritik. Wie schätzt du es denn ein? Du warst ja auch im Stadion, warst dann in der Mixzone. Was plant der BVB denn? Ist Niko Kovac wirklich der Mann, mit dem man die nächsten Jahre beim BVB gestalten möchte?
Ja, das ist definitiv so. Das hat Ole Boog, er hat ja auch vor dem Spiel schon gesprochen und da zu verstehen gegeben, dass man sehr zufrieden ist mit der Arbeit von Niko Kovac. Er hat das dann nach dem Spiel, kam er nochmal, Ole Boog, auch nochmal im Grunde genommen noch so ein bisschen vertieft, hat eben auch gesagt, dass sie davon überzeugt sind, dass das matcht mit diesem Trainer und mit der Mannschaft und dass sich auch durch diese Niederlage in Mönchengladbach daran nichts grundsätzlich verändert hat. Also sagen wir mal so, beim BVB ist man sich darüber im Klaren, was man diesem Trainer zu verdanken hat. Und das hat natürlich in erster Linie was mit dieser Stabilisierung zu tun, die ja wirklich nachhaltig ist, das muss man sagen, in der vergangenen Saison oft genug erwähnt. Diese Aufholjagd aus schier aussichtsloser Position, dann doch noch in die Champions League geschafft, was für den Verein extrem wichtig war. Ja, und in dieser Saison, da wird man Vizemeister. Man hat den Angriff der, ja, ich sag mal, hochgelobten Konkurrenz, namentlich Leipzig und Leverkusen, die waren alle relativ hoch gehandelt worden vor Saisonbeginn, hat man abwehren können. Von Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ist auch nicht besonders viel gekommen in dieser Saison. Klar, da gibt's doch mal einen erheblichen Unterschied in der Abstufung. Also Borussia Dortmund hat sportlich eine stabile Entwicklung genommen. Das weiß man sehr zu schätzen. Und man ist offenbar davon überzeugt, dass das, was, sagen wir mal, spielerisch fehlt der Mannschaft und was natürlich auch immer wieder, auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer Kritik an diesem Trainer geführt hat, seitens der Fans beispielsweise, dass die Ursachen dafür eher in der Zusammensetzung der Mannschaft zu sehen ist, denn in der Herangehensweise des Trainers. So, das ist die Auffassung, die man beim BVB schon vertritt. Auch vor dem Wechsel auf der Sportdirektorenposition, also der alte Sportdirektor Kehl hat diese Position vertreten, Ricken hat diese Position vertreten. Und die spannende Frage war jetzt natürlich, jetzt kommt mit Ole Boog ein neuer Sportdirektor, dem vielleicht so war immer wieder zu lesen und zu hören aus seiner Zeit in Elversberg auch, dem vielleicht auch ein anderer Fußball vorschwebt. Aber gerade Ole Boog wird nicht müde zu betonen, wie wichtig dieser Trainer für den BVB ist. Mhm. Und nach meinen Informationen will man sich im Sommer schon zusammensetzen und über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Niko Kovac reden. Mhm. Ja. Vertrag läuft ja noch bis 2027. Will man nochmal verlängern, um so zu verhindern, dass er mit einem auslaufenden Vertrag in die kommende Spielzeit geht. Ja. Das ist nach meinem Erkenntnisstand Stand der Dinge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt jedem BVB-Fan gefällt.
Ja, nee, absolut nicht. Und bevor ich dich frage, was du von diesem Zeitpunkt vielleicht dann auch hältst, bei dem man mit Niko Kovac dann vielleicht wieder um ein weiteres Jahr dann vielleicht bis 28 verlängern möchte, Frage. Ist ja schon auffällig, also klar, erste Saison beziehungsweise diese Rückserie, in der er den BVB dann noch in die Champions League geführt hat.
Ja.
Wahnsinnige Leistung. Das hätte wahrscheinlich sonst keiner geschafft in der Situation. Und deshalb gebührt ihm da aus schwarz-gelber Sicht, glaube ich, auch ein riesengroßer Dank. Jetzt zweites Jahr Vizemeisterschaft. Alles total fein. Spielerische Weiterentwicklung. Ich glaube, in gewissen Teilen defensiv auf jeden Fall. Offensiv haben wir es oft genug besprochen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ja. Das ist auch klar. Die Frage ist, kann Niko Kovac dann auch diesen mutigen Fußball, den man ja eigentlich auch sich ganz klar auf die Fahne geschrieben hat, kann er genau diesen Fußball wieder in den Verein, in die Mannschaft bringen und die Mannschaft auch in dem Bereich weiterentwickeln?
Er ist davon überzeugt.
Ja. Genau, er ist überzeugt. Es gibt sehr, sehr viele, die skeptisch sind. Ich würde es jetzt auch nicht blind unterschreiben, dass ihm das gelingt. Aber ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall dann noch, wenn er dann nochmal eine komplette Sommerpause mit vielleicht anderen Spielern hat, nochmal einen Eindruck verschaffen. Und das machen wir uns dann natürlich auch. Das ist ja auch klar. Aber hältst du es für richtig, jetzt dann vielleicht schon im Sommer, wie übrigens ja auch im Sommer zuvor, um ein weiteres Jahr zu verlängern? Klar, man will ihn nicht in sein letztes Vertragsjahr schicken, das verstehe ich. Aber du kennst das Trainergeschäft, wir alle kennen das Trainergeschäft. Ist das notwendig, das jetzt schon durchzuführen? Oder kann man auch einfach mal sagen, hey, wir warten erstmal die ersten paar Spieltage den Pokal ab und gucken dann im September, Oktober, wie wir in die Saison starten.
Ja.
Also das habe ich im letzten Sommer auch schon nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich.
Also sagen wir mal so, im Grunde genommen wäre das, so wie du es skizziert hast, genau die richtige Herangehensweise. Es ist aber so, im Profifußball, gerade bei einem großen Traditionsverein mit vielen Fans, mit ständig wabernden Debatten, Emotionen, ist es immer schwierig, wenn du sozusagen dieses Thema nicht zumachst, weil das bedeutet Debatten, Diskussionen. Es gibt ja jetzt bereits Diskussionen um Niko Kovac. So,
ja.
Ich gehe da jetzt nicht inhaltlich dran. Ich weiß auch nicht, ob ihm das gelingen wird, diese spielerische Weiterentwicklung herbeizuführen. Ich hoffe es. Ich glaube schon auch, dass er jemand ist, der sich als Trainer weiterentwickelt hat, der jetzt unbedingt nicht mehr so drauf ist, wie er zu der Zeit bei Eintracht Frankfurt damals drauf war oder dann auch beim FC Bayern München, wo er ja genau über diesen Punkt gestolpert ist letztendlich, weil auch nach Meinung der Bayern-Spieler seine Spielweise zu unattraktiv ist, nicht offensiv genug gewesen ist. Ich glaube, dass er sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass er auch sehr genau weiß, wie die Erwartungshaltung bei Borussia Dortmund ist. Ob er das hinkriegen kann mit der jetzigen Mannschaft in der aktuellen Zusammensetzung, wäre skeptisch. Durch Transfers kann man da sicherlich noch was dran schrauben, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ich weiß nur eins, wenn du den Vertrag nicht vorzeitig verlängerst, wirst du schon die Vorbereitungszeit und während des Starts in die kommende Saison eine Trainerdiskussion haben. Weil die gibt es ja jetzt schon in Dortmund teilweise. Zwar nicht mit der ultimativen Schärfe, aber das wissen wir ja alle, dass es da auch so ein gewisses Gerumble gibt unter den Fans, dass nicht jeder zufrieden ist. Da musst du vom Verein aus, wenn du sagst, wir sind davon überzeugt, dass das gelingen kann mit diesem Trainer, dann musst du fast so handeln, um diese Debatte einzudämmen. Und dann lasse ich mir von
den Spielern gar keine Alibi zu geben.
Den Spielern keine Alibi geben, den neuen Spielern auch was aufzeigen können, sagen, hier gibt es klare Strukturen. Und mein Gott, wenn das dann nicht funktioniert, wenn diese Weiterentwicklung nicht eintritt, dann kostet dich ein vorzeitiger Trainerwechsel natürlich etwas mehr, als wenn er jetzt in Anführungsstrichen nur Vertrag bis 2027 gehabt hätte. Aber du wirst dir viel, viel Ärger ersparen. Und dann musst du als Vereinverantwortlicher dann auch das Risiko eingehen, dass so ein Manni Sedlbauer oder so ein dummer Olli Müller dann kommt und dir sagt, ja, aber wie konntet ihr den Vertrag denn erst noch verlängern vorzeitig? Nee, das sind einfach so die Gesetzmäßigkeiten in der Branche. Um da einigermaßen Ruhe reinzukriegen, glaube ich, wäre das nicht der schlechteste Weg.
Ja, wir beobachten es weiter. Auf jeden Fall gibt es die Stimmen im Verein, die gerne mit ihm verlängern möchten, und dass man sich da zusammensetzt und darüber spricht, ist komplett fein. Wie gesagt, wir wollen da jetzt auch nicht drüber urteilen. Ich glaube, dafür muss man ihm einfach noch die Zeit geben, dann auch vielleicht mit Spielern, die er in der Offensive sehr, sehr gerne im Kader haben möchte, die auch Ole Boog haben möchte. Und dann muss man das, glaube ich, in der Sommervorbereitung oder dann zum Start in die neue Saison wieder tun. Wie gesagt, du hast absolut recht mit deiner Erklärung, Olli. Trotzdem, ich bin skeptisch, dass man das jetzt sofort durchziehen möchte, verstehe aber natürlich auch, dass es gewisse Zwänge in diesem Geschäft gibt, unter denen man das dann vielleicht auch einfach machen muss. Olli, lass uns mal noch so einen kleinen Haken dahinter machen an dem BVB. Es war ja nicht dein einziges Spiel an diesem Wochenende, wo du warst. Und ich glaube, wir können hier, auch wenn das natürlich ein Dortmund-Podcast ist, ja, herzliche Glückwünsche ausrichten zum geliebten Nachbarn nach Gelsenkirchen. Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Derby, Olli. Und ich sag's dir,
mein geliebter Feind.
Derby. Ja, so ist es.
Endlich ist er wieder da.
Ja, ich habe ja ein Revierderby noch nie miterlebt und deshalb freue ich mich ganz, ganz krass darauf, dass sie hochgegangen sind und dass ich das nächstes Jahr miterleben darf.
Ja, ja, also in der Tat, Ehre, wem Ehre gebührt. Der FC Schalke 04 ist wieder da, ist wieder erstklassig. Das war schon, das muss man sagen, aus Sicht der Schalker ein sehr emotionaler Samstagabend da. Also die Turnhalle, wie sie ja ein wenig despektierlich von den BVB-Fans genannt wird, die Arena auf Schalke, die kochte richtig. Es hatte kurz vor Anpfiff hat es da noch geregnet und dann hatte man wirklich so, es war recht warm. Also das war wie so eine Waschküche. Also man kam sich vor wie in den Tropen, ohrenbetäubender Lärm. Und dann ja, haben sie das auch richtig souverän, entschlossen, so wie sie eigentlich in der kompletten Zweitligasaison aufgetreten sind, die Schalker über die Ziellinie gebracht. Das setzte logischerweise nach 3 Jahren zweite Liga da auch große Emotionen frei. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wie die letzten beiden Zweitligaspielzeiten für Schalke gelaufen sind. Also das war ja atmosphärisch quasi auf dem Nullpunkt. Also da so die Wende hinzukriegen und dann so souverän da durchzugehen, 3 Spieltage vor Saisonabschluss, sich den Aufstieg schon zu sichern, das verdient einfach mal Respekt. Das müssen wir an dieser Stelle sagen. Ja, Manni. Und für dich
und selbst der BVB. Und selbst der BVB hat natürlich so ein klein bisschen gratuliert, ne? Hast du das gesehen auf den Social Media Kanälen?
Ja.
Fand ich sehr witzig, als dieses Segelflugzeug da durch den Himmel flog.
Genau.
Und hinter sich ein Banner gezogen hat. Fast hätten wir euch vermisst. Da spricht doch Bände. Ich glaube, da freut sich doch jeder Fan.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. So ist das nun mal. Und ich meine, für die Bundesliga ist es ein Riesengewinn. Denn ich meine, diese Traditionsvereine, die sind halt letztendlich atmosphärisch das Salz in der Suppe. Da erlebst du stimmungsvolle Spiele, da schalten auch die Leute ein, gerade im PTV, das ist ja richtig messbar mittlerweile, wer sich welche Spiele reinzieht. Und ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige, die es bedauern, dass Schalke 04 wieder erstklassig ist. Ja,
ja, absolut. Also ich freue mich, wie gesagt, nicht nur für den Verein, nicht nur für die Schalker, sondern vor allem auch für mich, bin ich dir ganz ehrlich.
Mhm.
Und Olli, diese Revierderbys, da gab es ja einige. Und natürlich hat sich Olli diesen Anlass geschnappt und hat gesagt, hey, ich will da mal in den Geschichtsbüchern. Und ich könnte mir vorstellen, Olli, es ist dir gar nicht so leicht gefallen, da ein Derby herauszufiltern, was dich vielleicht am meisten gecatcht hat oder was vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, du hast da etwas gefunden, was durchaus kurios war. Und deshalb würde ich sagen, kommt hier unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, genau. Hier ist der Flashback der Woche. Manni, ich muss allerdings sagen, ich krame jetzt nicht in meinen persönlichen Erinnerungen sozusagen, weil das Derby, an das ich erinnern will, da bin ich gerade mal ein halbes Jahr alt gewesen. Es wurde ausgespielt am 12. November 1966. Also, wie gesagt, ich bin am 3. März 1966 geboren. Also das kam dann selbst für mich noch ein bisschen zu früh, dieses Spiel. Es wurde im Stadion Rote Erde in Dortmund ausgetragen. Es war alles angerichtet. 43.000 Zuschauer waren da. Und die sahen ein Derby, beziehungsweise sie sahen es dann doch nicht. Denn es passierte was ganz Kurioses. November, dieser Monat steht ja so ein bisschen in dem Ruf, oftmals grau verhangen zu sein. Es kam Nebel auf. Und es kam an diesem Samstagnachmittag ein derartig dichter Nebel auf, dass tatsächlich schon zur Halbzeitpause dieses Derbys, da war es allerdings auch schon entschieden für Borussia Dortmund, da führte der BVB schon 4-0, dass schon zur Halbzeitpause des Derbys für mehr oder weniger alle Zuschauer oder fast alle Zuschauer in der Roten Erde nichts mehr zu sehen war, was sich auf dem Spielfeld getan hat. So dicht muss dieser Nebel gewesen sein. Ja, und das Stadion muss sich geleert haben. Es waren am Ende nicht mal mehr 10.000 Zuschauer da. Ja, warum auch? Wenn du nicht siehst und eine ganz, ganz kuriose Sache, den Spielern, denen ging es nicht anders. Ich habe noch so ein paar alte Schilderungen von Zeitzeugen gefunden. Klaus Fichtel, der Schalker Libero, damals hat gesagt, also wir wussten zwischenzeitlich gar nicht mehr, wie es steht und haben uns gegenseitig über den Spielstand informiert, weil du als Abwehrspieler nicht sehen konntest, was vor dem gegnerischen Tor passiert hat. Beispielsweise die anwesenden Reporter, Radioreporter, konnten die Tore nicht mehr schildern, weil sie einfach nicht zu sehen war. Und am schlimmsten muss es gewesen sein, Borussia Dortmund hat das Spiel 6-2 gewonnen. Das letzte Tor war ein Schalker-Tor von einem Spieler namens Bechmann. Das hat überhaupt keiner mehr mitgekriegt im Stadion. Schiedsrichter war wohl auch leicht überfordert und eine vollkommen kuriose Situation muss sich ergeben haben, als in der 46. Minute, also kurz nach Wiederanpfiff, Reinhold Wosab, der das 4-0 für den BVB gemacht hat, was da schon kaum zu erkennen war, vom Platz gelaufen ist, Rote Erde, wer sie kennt, weiß es, da ist noch eine Laufbahn um den Platz herum, dann vor die Haupttribüne gegangen ist, wo die ganzen Reporter gesessen haben und hochgerufen hast, ich war's, ich hab's gemacht. Also damit er auch als Torschütze im Derby verewigt worden ist. Interessantes Zitat am Ende noch von Lothar Emmerich, dem großen Lothar Emmerich, der 3 Tore in diesem denkwürdigen Derby erzielt hat. Der hat gesagt, also wenn wir was gesehen hätten, dann hätten wir es auch höher gewonnen. Ne? Also ein bisschen überheblich vielleicht, aber immerhin ein geiler Spruch. Also wie gesagt, ich bin darauf gekommen, Manni, weil du gesagt hast, du würdest endlich mal ein Revierderby sehen. Dieses Derby, wie gesagt, November 1966, das war nicht zu sehen, obwohl es stattgefunden hatte.
Ist ja nicht nur immer schlecht. Also ich glaube, diese Spieler gegen Gladbach hätten vielleicht auch ein oder anderen Fans nicht so gerne gesehen.
Ich hätte gegen Nebel über dem Borussia-Park am vergangenen Samstag nichts einzuwenden gehabt, am vergangenen Sonntag.
Ja, ich check mal den Wetterbericht am Freitag, sagt er auf jeden Fall gutes, sonniges Wetter in Dortmund.
Ja.
Und ich glaube, das wäre dann natürlich auch der passende Rahmen für das letzte Heimspiel, für diese Spielzeit, für diese, irgendwie komische Spielzeit. Ich finde, trotzdem immer noch erfolgreiche mit der Vizemeisterschaft, Pokal, ja, gegen Leverkusen ist okay. Kann man, glaube ich, da haben sie zumindest gut gespielt. Champions League war es eben eine Runde, mindestens eine Runde zu früh. Da hat man sich wirklich noch die sichere Butter vom Brot nehmen lassen. Das war sehr, sehr ärgerlich, sehr bitter. Und trotzdem sollte man jetzt, glaube ich, gut daran tun, dass das am Freitag ein versöhnliches Ende im Signal Iduna Park für diese Saison wird. Und dann steht noch ein Spiel gegen Werder Bremen an.
Ja.
Und nach dem Spiel hören wir uns dann wieder. Nächste Woche machen wir eine kleine Pause. Also merkt euch das gerne im Kalender an und wir hören uns dann am 18. Mai wieder, also nach dem letzten Bundesligaspiel gegen Werder Bremen, und da lassen wir dann nochmal die Saison ein bisschen Revue passieren, und wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, Wünsche, Anregungen, Themen, die euch beschäftigen, schickt sie gerne mal rein, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da so eine kleine Sonderfolge vielleicht aufnehmen, Olli, wo wir dann euch
gerne.
Wo wir dann uns intensiver mit euren Themen beschäftigen.
Das machen wir doch. In diesem Sinne, gute Zeit euch.
Macht es gut. Eine schöne Woche.
Bis bald.
Ich muss jetzt hier raus aus dem Camper. Ich schwitze schon leicht.